sie mit dem Ostergruß, mit dem Christen, sich seit der Auferstehung Jesu und auch heute rund um den Erdball grüßen. Und es ist nicht nur ein Gruß, sondern eine Proklamation der Fakten, die Gott mit der Auferweckung Jesu aus den Toten geschaffen hat. Sie kennen diesen Gruß und dürfen ihn gern noch ergänzen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben heute in unserer Bibelstunde zuerst einen kleinen musikalischen Teil und hier sind schon unsere zwei Instrumentalisten, Schwester Elisabeth und Schwester Annegret, die würden uns jetzt erst drei Sätze aus einem Stück spielen, dessen Namen ich nicht weiß, aber Schwester Elisabeth verrät es uns.
Thank you.
Als nächstes wollen wir jetzt erstmal einige Lieder singen, die vom Sieg Jesu über den Tod künden. Und Schwester Renate wird uns dabei leiten. Mit den Texten dürfen wir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt den Sieg Jesu verkündigen. Und das erste Lied, das wir singen, ist in Ihrem grünen Liederbuch die Nummer 189.
Wir werden jetzt zwei Lieder mit Folie singen. Ich bitte, dass man es schon mal anmacht und hier vorne das Licht aus an der Bühne. Und wir hören Texte zu dem Ostersieg Jesu. Und wir singen es einfach so, lass uns einfach so nacheinander ablaufen. Lass uns mit hineinnehmen und wollen Gott anbeten und loben und preisen. Zuerst hören wir Worte aus dem Psalm 118. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ja, Jesus lebt. Der König lebt in Ewigkeit. Er hat am Kreuz unsere Sünde gesühnt. Er hat durch seinen Tod und seine Auferstehung uns auch das Leben gebracht. Uns allen, mir und dir, ganz persönlich. Jedem, der an ihn glaubt und bekennt, er ist auch mein König. Er ist mein Erlöser. Deswegen singen wir an Ostern als Glaubende und Bekennende, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist für mich wahre Hoffnung. Dank sei Gott für die Erlösung. Ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Bevor wir jetzt im Johannesevangelium den Bericht von der Auferstehung Jesu lesen, möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass wir nicht irgendwelchen klug ausgedachten Fabeln folgen müssen und uns irgendwie hochziehen müssen im Leben, um nicht unterzugehen. Danke, dass du der lebendige, reale Herr bist und uns begegnet bist in deinem Wort und auf ganz vielfältige Weise auch in unserem Leben bisher. Danke, dass du jetzt auch da bist. Und erschließ uns bitte jetzt selbst diese Berichte von deinem Auferstehungsleben und auch dem, was du uns schenken willst. Amen. Ich weiß nicht, wie oft Sie heute schon frohe Ostern oder ein fröhliches Osterfest gewünscht bekamen. Wahrscheinlich schon öfter. Beim Lesen des 20. Kapitels im Johannesevangelium habe ich entdeckt, dass ursprünglich der Ostertag ein Tag ganz vieler Missverständnisse war. Missverständnisse, kennen Sie das? Man redet aneinander vorbei, zieht falsche Schlussfolgerungen oder andere als das Gegenüber. Es kommt zu Fehlinterpretationen oder manchmal auch nur durch brockenhafte Informationen. Da bleibt vieles offen, was durch die Fantasie des anderen dann gefüllt wird. Missverständnisse bringen oft viel Not und belasten Beziehungen. Wenn wir jetzt Johannes 20 lesen, dann können Sie vielleicht so mit einem Ohr dabei noch hören, wo lagen da Missverständnisse drin. An dem ersten Tage der Woche kommt Maria Magdalena früh, da es noch finster war, zum Grabe und sieht, dass der Stein vom Grab hinweg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, welchen Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief zuvor schneller dem Petrus und kam am ersten zum Grabe, guckt hinein und sieht die Leinen gelegt, Leinentücher. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher gelegt und das Schweißtuch, das Jesu um das Haupt gebunden war, nicht zu den Leinentüchern gelegt, sondern beiseits zusammengewickelt an einen besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der am ersten zum Grab kam, und sah und glaubte es. Denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand vor dem Grabe und weinte draußen. Als sie nun weinte, guckte sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und diese sprachen zu ihr: Weib, was weinest du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Weib, was weinest du? Wen suchest du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Ich will ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und solches hat er zu mir gesagt. Bevor wir jetzt noch weitergehen, singen wir noch mal ein Osterlied, die Nummer 182. 182, freut euch, das Grab ist leer. Ich weiß nicht, ob Sie beim Zuhören vorhin schon Missverständnisse entdeckt haben. Der Theologe Walter Lüthi sagt, Gottlob gibt es in diesem Auferstehungsgeschehen Missverständnisse. Das Kapitel 20, Johannesevangelium, das gleicht einem Protokoll. Ganz akribisch, genau wird aufgezählt, wer wann was sagt oder tut. Und wir hörten zunächst von Maria, sie kommt früh, als es noch finster war, und sieht, der Stein ist weg. Und sie deutet, sie kann sich's gar nicht anders denken, sie haben meinen Herrn weggenommen aus diesem Grab. Wo ist er jetzt? Es lässt ihr keine Ruhe, sie holt Verstärkung durch Petrus und Johannes. Und diese konstatieren denselben Sachverhalt und wir erfahren dann noch mehr Details. Sie sind ratlos, verunsichert, suchen eine Erklärung. Wahrscheinlich denken sie zunächst an Grabschändung oder gar Leichenraub. Vielleicht zur Erklärung, Maria sieht, dass der Stein weg ist. Vielleicht haben Sie mal Bilder gesehen, dass diese Gräber in Israel in Fels gehauen waren und dass große Rollsteine den Eingang verschlossen. Und meist waren diese Gräber so angelegt, dass es einen gewissen Vorraum gab und dann quasi noch eine zweite Tür im Inneren zur eigentlichen Grabkammer. Maria ist untröstlich. Dreimal klagt sie, sie haben meinen Herrn weggenommen, steht in Vers 2, Vers 13 und 15. Wer sind denn sie? Damit meint sie vielleicht die Feinde Jesu oder die damalige Obrigkeit? In der Antike war es so, wenn jemand am Kreuz hingerichtet worden war, dann gehörte der Leichnam der Behörde, die ihn ans Kreuz gebracht hatte, und nicht etwa den hinterbliebenen Familienangehörigen. Ein ganzes Jahr lang blieb der Leichnam im Besitz der Behörde, so als ob man noch mal eine Untersuchung vielleicht starten müsste und auf alle Fälle Beweismaterial hätte. Und erst nach einem Jahr konnte die Familie den Verstorbenen zurückerhalten und bestatten. Hier war jedoch eine Ausnahme. Pilatus hatte den Leichnam Jesu dem Josef von Arimathea geschenkt. So lesen wir das in Johannes 19, Vers 38. War diese Schenkung rückgängig gemacht worden? Oder war Leichenraub geschehen? Eine Umbettung? Lauter entsetzliche Gedanken für Maria. Sie holt Verstärkung. Petrus und Johannes. Johannes, der Jüngere, ist schneller als Petrus vor Ort, schaut ins Grab hinein, sieht die Leinentücher gelegt und geht scheu wieder zurück. Er geht nicht hinein. Petrus, wir wissen, der ist ein bisschen couragierter, geht ihm nach, sieht ebenfalls diese Tücher sorgfältig gefaltet und das Schweißtuch, ganz ordentlich zusammengewickelt, extra. Und jetzt traut sich auch Johannes in diese Grabkammer hinein und wir lesen, sah und glaubte es. Ich habe mich gefragt, was glaubten denn die beiden, Johannes und Petrus? Im biblischen Text geht es so weiter, sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Und wenn es da heißt, sie sahen und glaubten, vielleicht gehe ich recht oder auch verkehrt in der Annahme, sie glaubten, dass da wirklich etwas Ungehöriges von Menschen vorgegangen war. Und was passiert dann? Leichenraub, Grabschändung. Jedenfalls, die Jünger gehen wieder heim. Etwas Besseres wissen sie nach dieser Bestandsaufnahme gar nicht anzufangen. Aber Maria kann sich damit nicht abgeben. Sie bleibt stehen vor dem Grab und weint. Was wissen wir eigentlich von Maria? Es gibt ja verschiedene Marien in den Evangelien und wir erfahren, dass sie aus Magdala stammte, eine Stadt am Westufer des Sees Genezareth, die größte Stadt dort, 40.000 Einwohner. Und in Lukas 8, Vers 3 lesen wir über sie: Jesus hat sie von 7 Dämonen befreit. Unvorstellbar. Und wir können verstehen, dass sie unter Druck steht, wenn Jesus weg ist. Ich denke, sie muss befürchten, wieder in diesen alten Zustand versetzt zu werden, der ihre Vergangenheit war. Geknechtet, gebunden, von 7 Dämonen drangsaliert. Wie viel Not spricht aus ihren Worten? Sie haben meinen Herrn weggenommen und auch die Angst. Was widerfährt mir jetzt? Muss ich jetzt wieder diesen finsteren Mächten unterworfen sein? Es gibt in einer der Passionen zum Kreuzigungsgeschehen eine Arie, da wird ganz viele Male wiederholt: Gebt mir meinen Jesus wieder. Gebt mir meinen Jesus wieder. Worte, die wir uns gut denken können, dass Maria sie gesprochen hat. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Das Leben wird wieder höllisch werden. Ich weiß nicht, wie ich Tage und Nächte bewältigen soll. Wir können uns das gar nicht alles ausdenken, was diese Fakten, Jesus nicht mehr da, welche Ängste da in Maria hochsteigen. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Das kann auch vielleicht bei uns passieren. Vielleicht hat der eine oder andere es schon erlebt, dass man ihm beweisen wollte, dass es Jesus gar nicht gibt, gar nicht geben kann, dass er auch nicht lebt und dass das längst überholt ist, was in der Bibel steht. Aber vielleicht gilt es auch dann und wann für mich, für jemand unter uns, dass ich nicht sagen muss, Sie haben meinen Herrn weggenommen, sondern ich habe ihn verloren, ich habe ihn verdrängt. Ich habe ihm in der einen Sache die Herrschaft abgesprochen. Ich habe ihn zur Seite geschoben, es war mir bequemer. Ich habe ihn unbeachtet stehen lassen am Morgen, als es eigentlich Zeit gewesen wäre, sein Wort zu lesen. Ich habe ihn nicht gefragt bei dieser einen Entscheidung. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen und dann entdecken wir es plötzlich oder erst nach einer Weile. Er spricht nicht mehr zu mir, wenn ich sein Wort lese. Er bleibt stumm. Es ist, als ob ich gegen eine Wand redete, wenn ich bete. Und statt Fülle habe ich Leere, statt Freude Trauer, statt Leitung in meinen Fragestellungen Ratlosigkeit. Statt seinen Auswegen aus den Engpässen bin ich in der Sackgasse. Und Mut ist auch nicht mehr in mir, dagegen herrscht die Verzagtheit und bestimmt mich. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Wer ihn gekannt hat, wer mit ihm gelebt hat, weiß, welch eine Tragik das ist, wenn Jesus weg ist. Was tut Maria in diesem Schmerz? Sie haben meinen Herrn weggenommen. Sie sucht. Bei dieser Suche, da merken wir, dass sie sich gehörig täuscht. Zunächst denkt sie, man hat den Leichnam gestohlen. Oder als sie da wieder ins Grab reinschaut und zwei Engel sieht, den einen, da wo Jesus gelegen hatte, zu den Häupten, den anderen zu den Füßen, da meint sie, diese Lichtwesen, so stelle ich sie mir vor, hätten was mit dem Gärtner zu tun. Und sie fragt ihn, also meint ihn anzusprechen, Herr, wenn du ihn weggenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Und als sie dann etwas besser begreift, dass es nicht der Gärtner ist, als Jesus sie beim Namen ruft, da zerreißt dieses Wirrwarr ihrer Vermutungen. Als Jesus sie anspricht, Maria, da erkennt sie ihn. Sie kennen das Kinderlied, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Wenn Jesus uns beim Namen ruft, beim Namen nennt, dann können unsere Gedanken wieder klar werden. Also Maria denkt, die Engelgestalten, das sei der Gärtner, und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen, so sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Ich will ihn wiederholen. Wir hatten es von den Missverständnissen vorhin. Maria ist jetzt mittendrin im Missverständnis, wenn sie meint, es wäre der Gärtner. Noch ein weiteres Missverständnis hat sie plötzlich. Sie meint, Jesus sei von den Toten ins diesseitige Leben zurückgekehrt. Vielleicht hat sie dabei an Lazarus gedacht oder an das Töchterlein des Jairus oder an den Jüngling von Nain, denen Jesus das Leben neu geschenkt, noch einmal geschenkt hatte. Und Maria will Jesus zu Füßen fallen, ihn anbeten, seine Knie umfangen und sie meint, wieder auf jener Ebene zu stehen wie früher, während der Tage, in denen Jesus mitten unter sie war, aber darin hat sie sich gründlich getäuscht. Es ist nicht mehr wie vorgestern. Missverständnisse, Leichenraub, Umbettung. Maria ist bereit, sich umpolen zu lassen, auch wenn es einiger Erklärungen bedurfte. Ich habe für heute mich erinnert an eine kleine Grafik. Wer das zufällig schon klar hat, was das sein soll, der soll mir bitte noch den Mund halten und die anderen auch entdecken lassen. Manchmal sind auch wir irgendwelchen Täuschungen unterlegen oder unseren Fehldeutungen verhaftet. Unsere Lösungsversuche in kritischen Situationen, die gleichen oftmals diesen Zeichen hier. Unser Leben und das, was rings um uns geschrieben wird, das ist oft voller Widrigkeiten. Es ist so unzusammenhängend, so verworrend, dass wir nicht erkennen können, was das soll. Wir erkennen weder Anfang noch oben noch unten noch Ziel. Wir fühlen uns wie im Labyrinth. der Fakten, die wir nicht ändern können. Eingeengt, kein Ausweg. Das Durcheinander in den Gedanken verändert sich schlagartig, als Maria von ihrem Herrn Jesus beim Namen gerufen wurde. Es ging ihr so ähnlich wie Asaf, der war auch durcheinander. Psalm 73 zeugt davon. Er hat Gott und die Welt nicht mehr verstanden. Es war alles durcheinander. Und erst in der Gegenwart Gottes, als er hineinging ins Heiligtum und die Beleuchtung und Erklärung Gottes erfuhr, da hatte er wieder die Sicht des Himmels, die Maßstäbe der Ewigkeit anlegen können. Und dann kommt Asaf zu dem Schluss: Wenn ich nur dich habe, dann ist alles wieder gut. Ich denke, ich darf Sie jetzt nicht mehr länger auf die Folter spannen, und manche, die können schon fast nicht mehr den Mund halten, ob ihrer Entdeckung. Wenn dieses Gekrackel hier vorne den entsprechenden Rahmen kriegt, dann kommt ganz viel Klarheit hinein. Alles klar? Ohne das Licht von oben, ohne die deutenden Worte der Bibel, da stochern wir in unserem Leben und in der Weltgeschichte rum und wissen nicht, was oben und unten Bedrohung oder Verheißung sein kann. Das Leben, auch unseres, ist oftmals so voller Widersprüche, so verworren, dass wir manchmal nicht mehr wissen, was oben und unten sein soll. Ohne Gott bin ich ein Fisch am Strand, ohne Gott ein Tropfen in der Glut, ohne Gott bin ich ein Gras im Sand und ein Vogel, dessen Schwinge ruht, wenn mich Gott bei meinem Namen ruft. Dann kommt alles in die richtige Reihe, so wie das bei Maria jetzt geschehen ist, als Jesus sie ansprach, Maria. Es brauchte nur ihren Namen. Und dann lichtete sich das Durcheinander. Da wusste sie, warum der Stein weg war. Da wusste sie auch plötzlich nicht gestohlen aus dem Grab, auch nicht umgebettet und kein Desaster, sondern es ist tatsächlich Jesus. Was ist naheliegend? Das, was sie tun will, nämlich sie wirft sich vor ihm auf die Knie und will ihn umfangen. Gebt mir meinen Jesus wieder, das war ihre Sehnsucht, aber jetzt steht er vor ihr und sie hat ihn. Alles, was so verwirrt und dunkel war, hat sich geordnet, als sie wieder Jesus erkennt. Sieh, Jesus ist, der dein Geschick in Händen, der alles für dich sein will, alles tut. Er will das, was jetzt belastet, plötzlich wenden. So war das am Ostermorgen, die plötzliche Wendung. Rudolf Alexander Schröder hat es in einem Vers so ausgedrückt: Was dir auch immer begegnet, mitten im Abgrund der Welt, es ist die Hand, die dich segnet. Es ist der Arm, der dich hält. Dieses Desaster am Ostermorgen hat sich in lauter Licht, in Freude, in Überraschung, in Zukunft aufgelöst für Maria. Und auch bei uns, in unserem Durcheinander, wenn eins zum anderen kommt und wir manchmal nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht und wo wir nach dem logischen Nacheinander unseres Tagesprogramms suchen, wir dürfen einfach aufschauen zu Jesus. Mit allem Durcheinander, auch in unserem Herzen, im Angefochtensein, in der Ratlosigkeit, auch wenn Schuld uns anklagen will, Schuld von gestern, uns bedrängen, gefangen halten will, zu Jesus gehen. Bei ihm darf das nicht nur geordnet, sondern gelöst werden. Die Auferstehung des gekreuzigten Gottessohnes ist nicht eine Angelegenheit für erhabene und festliche Stunden, schreibt einmal Wilhelm Busch. Der Herr ist vielmehr auferstanden in eine Welt hinein, in der lauter Enttäuschungen auf uns warten, in der uns immer wieder ein Strich durch unsere Rechnungen gemacht wird, in der wir durch große und kleine Traurigkeiten hindurchgehen. Aber gerade in diese, unsere Welt hinein, ist Jesus auferstanden. Und wir, die wir in einer solch gefallenen und traurigen Welt leben müssen, wir dürfen fröhlich werden, weil wir in dieser armen Welt und in ihrem Alltag einen lebendigen Herrn haben, einen Heiland, der uns am Kreuz erkauft und zu Gotteskindern gemacht hat, für immer. Was uns auch Not macht, was uns auch anfechten mag, Jesus ist da, der drüber steht und Lösungen hat, auf die wir selber nicht kommen. Also einige Missverständnisse sind uns jetzt schon begegnet. Ich möchte noch eines nennen. Maria will vor Jesus niederfallen, ihn anbeten, ihn umfangen und Jesus wehrt das ab. Er begründet es: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also die Auferstehung in dieses leibliche Leben hinein, das war nur ein Teil des Auferstehungswunders. Jesus will als der Siegesheld vor dem Vater in der ewigen Welt Gottes proklamieren, dass Teufel, Tod und Hölle überwunden sind und erst dann ist sein Sieg vollkommen abgerundet. Er ist schon geschehen durch das Opfer seines Leibes, aber dieses von Gott noch bestätigen lassen, es ist vollbracht. Das hat Jesus ausgerufen, aber auch der Vater darf das bestätigen. Du hast es vollbracht. Alle, die zu mir gehören, meine Geschöpfe, ob sie nun verirrt sind, sich verrannt haben in eigene Ideen, verzweifelt, nicht mehr weiter wollen, resigniert haben. Du hast's vollbracht. Weil das so ist, weil er es vollbracht hat, können wir sagen, Gottlob Missverständnisse. Auch wenn wir nicht alles verstehen, nicht alles begründen können, nicht auf alle Fragen eine Antwort haben, er ist der Heiland, er ist der Sieger, er ist wieder auferstanden und er lebt, um für immer sich beim Vater für uns zu verwenden. Gottlob Missverständnisse, auch wenn wir es nicht begreifen. Es ist genug für uns zum Leben und zum Sterben und zum Heimgehen dürfen. Das fasst auch unser nächstes Lied noch zusammen. Seele, dein Heiland ist frei von den Banden. 186. Dafür wollen wir ihm noch danken. Herr Jesus, es gibt keine größere Nachricht in dieser Welt, als dass du gekommen bist, um Sünder zu retten, sie zu versöhnen mit Gott und ihnen Hoffnung und ewiges Leben zu schenken. Danke, Herr, für deinen Tod am Kreuz. Danke für deine Auferstehung. Danke, dass du uns jetzt vertrittst als unser hoher Priester beim Vater, auch in der kommenden Woche, und dass wir dich ganz nah dabei haben dürfen. Danke, dass du um unsere Engpässe weißt und uns helfen willst, dir zu vertrauen, zu warten auf deine Lösungen. Danke, dass du uns nicht im Stich lässt. Amen. Ich habe noch drei Dinge zu sagen. Wir müssen immer ganz rechtzeitig anfangen, bekannt zu machen, dass an unserem nächsten Mutterhaustag, der ist am 15. Mai, keine Bibelstunde sein wird. Also heute in 3 Wochen keine Bibelstunde hier. Davor und danach sind Sie uns wieder herzlich willkommen. Sagen Sie es bitte auch weiter denen, die jetzt nicht hier sind. Eine zweite, also es war jetzt eine Ausladung, jetzt kommt aber dafür auch eine Einladung. Immer wieder, wenn wir bestimmte Themen in der Bibelschule haben, sind Sie herzlich eingeladen. Und in der Bibelschule kommt auch das Johannesevangelium ganz, ganz gründlich dran, noch gründlicher als jetzt gerade. Kapitel 13 bis 21, also richtiges Bibelstudium mit Herrn Albrecht Wandel. Er ist Dozent am Bibelseminar in früher Königsfeld, jetzt auf den Fildern oben. Und zwar ist es Montag und Dienstag, 2. und 3. Mai und Montag und Dienstag, 23. und 24. Mai, jeweils von 9 bis 12 Uhr im Pavillon, wo immer der Unterricht stattfindet. Wir hängen das auch noch aus, es ist noch ein bisschen bis dahin. Also 2. und 3. und 23. und 24. Mai, Exegese, Johannesevangelium. Eine weitere Einladung für vor allem junge Leute unter 30, unser Pfingstjugendtreffen. Das kommt jetzt auch ganz schnell. Ostern und noch 7 Wochen, dann ist es soweit. Und zum Schluss noch mal eine Ausladung. Am kommenden Mittwoch trifft sich der Mittwochkreis nicht in Eidlingen im Sonnenberg unten. Dann wünsche ich Ihnen einen gesegneten Feiertag noch weiter und viele Begegnungen und Auflösungen von Missverständnissen in der kommenden Woche. Gott segne Sie beim Weitergehen. Und vielen Dank allen, die musiziert und mit uns gesungen haben und auch technisch für uns im Einsatz waren. Und auch Ihnen, Herr Knecht, danke, dass Sie so treu beim Blasen dabei sind.